HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz. In der heutigen Hörbuchzeit erwartet Sie klassisches und zeitgenössisches Hörliteratur zu John Steinbeck und Jurek Becker zum Beispiel. Und auch wieder eine neue Empfehlung aus dem Kinder- und Jugendhörbuchangebot. Wir beginnen mit John Steinbeck, dem US-amerikanischen Romancier, der bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts Werke mit großer Wirkung auch über seine Lebenszeit hinaus schuf, vor allem auch wegen seiner Hinwendung zu den schlechter gestellten Menschen und Gruppen der US-Gesellschaft, war er Zeit seines Lebens auch ein sehr beliebter Autor. Die verdiente Würdigung kam dann 1962 mit dem Literaturnobelpreis. Dorothee Meyer-Karweg, zu den großen Romanen zählt unbedingt auch Jenseits von Eden, berühmt auch durch die Verfilmung mit James Dean. Und jetzt wurde die berühmte Familiensaga erstmals als Hörspiel inszeniert.
Ja, genau, wobei sich diese Verfilmung auf den letzten, den vierten Teil des Romans konzentriert. Das Hörspiel jetzt vom Norddeutschen Rundfunk erzählt die gesamte Geschichte, also die Geschichte von zwei Familien, den Hamiltons und den Tresks. Wobei Hamiltons an die Vorfahren von John Steinbeck angelehnt sind. Sie betrachten die Vorfälle in der Familie der Tresks sozusagen von außen. Und die Familien lernen sich kennen, als Adam Tresk mit seiner Frau Casey nach Kalifornien zieht. Er will sich dort seinen Garten Eden aufbauen. Und im Rückblick wird dann die Kindheit und Jugend von Adam Tresk und seinem Bruder Charles erzählt. Das sind zwei ungleiche Brüder. Charles glaubt immer, sein Vater liebe Adam mehr, was Charles sehr kränkt. So kränkt, dass Charles eines Abends richtig ausrastet und seinen Bruder Adam zusammenschlägt. Adam kann sich gerade noch in einen Graben retten, während Charles ihn sucht. Und hier hören wir mal rein in das Hörspiel.
Rasch stellte sich das Bewusstsein wieder ein. Die triebhafte Lebenswut einer Ratte überkam ihn. Er schleppte sich von der Straße weg in den Graben. Vorsichtig kroch er in das Wasser, bemüht, kein Plätschern zu verursachen. Das Flämmchen brannte und warf von unten her einen verzerrenden Schein auf das Gesicht des Bruders. Charles hob das Zündholz hoch und spähte um sich her. Adam sah das Beil in der rechten Hand des Bruders. Charles strich ein neues Holz an und nach einigen Schritten wieder eines. Suchte auf der Straße nach Spuren. Schließlich hob er den Arm und warf das Beil weit weg ins Feld und marschierte auf die Lichtpunkte des Dorfes zu.
Der ungeliebte Charles erschlägt hier fast seinen Bruder Adam. Und wer belesen ist, der wird darin ein klassisches Motiv erkennen, nämlich die Kain- und Abel-Geschichte.
Genau, und das ist das Grundmotiv dieses großen Romans Jenseits von Eden von John Steinbeck. Aber Charles geht hier eben nicht bis zum Äußersten. Adam überlebt und gerät wenig später, ja man kann sagen, in die Fänge der jungen Frau Casey, die regelrecht als dämonische femme fatale beschrieben wird. Casey ist eine Frau, die kein Mitgefühl zu anderen Menschen aufbringen kann. Sie hasst und manipuliert ihre Mitmenschen, was niemand ihr zutraut, da sie sehr berechnend ihre Schönheit und Anmut einsetzt. Letztendlich geht sie sogar im wahren Sinne des Wortes über Leichen. Als sie mal Hilfe braucht, umgarnt sie Adam, der verliebt sich prompt in sie, heiratet sie dann auch und zieht mit ihr nach Kalifornien, wo die Tresks dann die Hamiltons kennenlernen. Und dort bekommt Casey zwei Söhne, zweieiige Zwillinge. Sie verlässt ihren Mann Adam aber und lässt die Kinder zurück, die sie auch nie haben wollte. Und mit diesen beiden Söhnen vollzieht sich später dann ein ähnliches Schicksal wie mit Vater Adam und dessen Bruder Charles.
Also wenn das Schicksal sich ähnelt, dann haben wir auch hier wieder einen Verweis auf die Kain- und Abel-Geschichte wahrscheinlich.
Ja genau, also diese beiden Jungs, Caleb und Aaron, wachsen unter keinem guten Stern auf. Ihr Vater Adam ist vor allen Dingen erstmal völlig fertig, da Casey ihn verlassen hat. Er liebt sie noch immer. Es gibt aber zwei Personen in dem Roman, die Adam stützen. Das ist eben einmal der gutmütige alte Nachbar, der Ire Sam Hamilton. und an der kluge chinesische Diener Li. Und wir hören nun einen Ausschnitt, in dem der Diener Li mit Adam und Sam Hamilton über diese Geschichte von Kain und Abel sinniert.
Ist es nicht bezeichnend, dass drei erwachsene Männer heute noch, nach Jahrtausenden, über diese Missetat sprechen, als wäre sie erst gestern vor Gericht in King City verhandelt worden? Ich sehe da eine Regel. Eine große, bleibende Erzählung muss von uns allen handeln. Sonst bleibt sie nicht erhalten.
Ich habe meinen Bruder nicht erschlagen.
Es ist die bekannteste Geschichte der Welt. Denn sie ist die Geschichte von uns allen. Ist die symbolische Geschichte der menschlichen Seele. Lassen Sie mich diesen Gedanken entwickeln. Die größte Angst, die ein Kind befallen kann, ist die, nicht geliebt zu sein. Zurückweisung ist die Hölle, die es ängstigt. Jeder Mensch auf der Welt hat dies schon erlebt. Und mit der Zurückweisung kommt der Zorn. Und mit dem Zorn stellt sich als Rache für die Zurückweisung irgendeine Missetat ein. Mit der Missetat aber Schuld. Da haben wir die Geschichte der Menschheit.
Zurückweisung als psychologisches Motiv für den biblischen Brudermord. Und zunächst scheint sich das Schicksal tatsächlich zu wiederholen. Auch hier gibt es eben einen, der das Gefühl hat, vom Vater nicht so geliebt zu werden. Caleb ist eifersüchtig auf seinen Bruder Aaron. Aber John Steinbeck weist immer wieder in seinem Roman darauf hin, dass der Mensch es in der Hand hat, wie er mit Kränkung und Zurückweisung umgeht.
Ein großer epischer Roman, Dorothee Meyer-Karweg, als Hörspiel. Was ist Ihr Grundeindruck, was ist Ihre Grundreaktion auf diese Inszenierung?
Also insgesamt ist es ja schon ein Roman, der unglaublich packend ist, der aber mit seinen vielen Verästelungen ganz schön schwierig zu inszenieren ist. Hier wurde der Roman aber sehr klug und sehr behutsam von vielen Verzweigungen befreit. Ohne dass irgendein wichtiger Gedanke verloren geht, habe ich das Gefühl. Das hat mich schon sehr stark beeindruckt.
Ein Hörspiel ist ja immer ein Werk, wo die ganz große Kapelle aufgefahren wird. Viele sind daran beteiligt. Für die Dramaturgie war Michael Becker zuständig, für die Bearbeitung und die Regie dann Christiane Ohaus.
Ja, dazu kommt dann noch ein riesiges Sprecherensemble. An erster Stelle eben Ulrich Nöten, der schon mal ganz hervorragend so als nachdenklicher Erzähler fungiert. Er hält dabei wirklich die Zügel der Geschichte in der Hand. Dann haben wir vorhin Thomas Leubel gehört als gutgläubigen Adam. Sebastian Blomberg macht mit als Bruder Charles. Maya Schöne als Casey. Dann noch Felix von Manteuffel, Matthias Bunschuh und viele, viele andere mehr. Sie alle spielen wirklich hervorragend und loten die Vielschichtigkeit dieser Person sehr gut aus. Also das ist weit entfernt von Schwarz-Weiß-Malerei. Und dazu gibt es dann, das ist ganz wichtig, Komposition, haben wir vorhin auch gehört, von Stephanie Nills, einer Amerikanerin, die diese epische Geschichte eben musikalisch begleiten. Also da hört man wirklich das weite Amerika. Sie geht voll in die Stimmungen mit rein. Dazwischen eingestreut gibt es auch immer wieder richtig Songs von ihr, die die Inhalte des Romans wie bei so einer Moritat aufgreifen. Also insgesamt hat mich diese Hörspielinszenierung regelrecht im positiven Sinne mitgenommen. Also ich konnte nicht gut aufhören, musste eine CD nach der anderen einlegen. Das war wirklich großes Hörkino.
Das ist angekommen. Dankeschön, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über John Steinbeck, Jenseits von Eden. Wir sprachen über das Hörspiel aus dem Amerikanischen von Harry Kahn mit Ulrich Nöten, Thomas Leubel, Maya Schöne, Felix von Manteuffel und vielen anderen mehr. Dieses Hörspiel umfasst 8 CDs, das sind über 9 Stunden Hörzeit und es ist zum Preis von 29 € bei der Hörverlag erschienen. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks ist das aus dem Jahr 2021. In der Hörbuchzeit in HR2 Kultur kommen wir jetzt zu einem zeitgenössischen Schriftsteller aus Italien. Er heißt Marco Balzano. In Mailand ist er geboren, in Mailand lebt er bis heute. Er ist Anfang 40 und in Italien mit Preisen schon oft gewürdigt worden. Auch weil Balzano immer wieder gesellschaftlich relevante Themen in seinen Romanen aufgreift. Die politische Situation in Südtirol, das war Thema im Roman Ich bleibe hier. Und Migration im Roman Das Leben wartet nicht, das war dort das Thema. Worum geht es diesmal, Dorothee Meyer-Karweg?
Diesmal geht es um das Thema der Frauen aus Osteuropa, die aus wirtschaftlichen Gründen ihre Familien verlassen, um Kinder und vor allen Dingen alte Menschen im Ausland, in diesem Fall in Italien, zu betreuen. Also es geht um diese sogenannten 24-Stunden-Betreuerinnen, auch bei uns in Deutschland ja ein großes Thema. Hier ist es die rumänische Frau Daniela. Ihr Mann ist arbeits- und auch antriebslos. Er trinkt außerdem ein bisschen zu viel. Sie hat zwei Kinder, Manuel und Angelika, in die sie sehr großen Ehrgeiz setzt. Ihnen will sie also ein besseres Leben ermöglichen. Und so nimmt sie eines Abends den Bus nach Mailand, um dort einen alten Mann zu betreuen.
Wird jetzt ihr Lebensweg in Italien geschildert?
Vor allen Dingen werden die Konsequenzen ihres Weggehens aus drei Blickwinkeln geschildert. Also zuerst hören wir, wie ihr Sohn Manuel das Ganze empfindet. Dann berichtet Daniela selbst, auch natürlich über ihre Erlebnisse in Italien. Und schließlich hören wir so die Perspektive ihrer Tochter Angelika. Wir hören mal rein. Daniela ist gerade in Mailand angekommen, wird von einem Mann namens Ernesto in Empfang genommen. Sie soll dessen Vater betreuen. Als Interpretin hören wir Anna Schut.
Der Alte saß in einem Sessel und pustete in ein Plastikrohr, das in einem Wasserbehälter endete. Er hieß Giovanni. Der Sohn schaltete den Fernseher aus, woraufhin Giovanni sofort Blasen produzierte. Er sah uns mit aufgerissenen Augen an und kratzte sich den kahlen Kopf. »Er ist Asthmatiker. Er muss seine Lunge stärken«, erklärte Ernesto und zeigte auf den Atemtrainer. Ich versuchte, dem Alten meinen Namen vorzusagen, doch er zeigte keine Reaktion. Ihm war nur wichtig, dass einer von uns beiden den Fernseher wieder einschaltete, nichts anderes.
»Ich muss die Nachrichten hören. Hallo, die Nachrichten«, schrie er.
Ernesto zeigte mir die Küche und die übrige Wohnung. Das lange, schmale Bad, Giovannis Schlafzimmer. Eine Abstellkammer mit Regalen voller Krimskrams und reihenweise verstaubten Konserven. »Hier ist mein Zimmer. Deine Vorgängerin hat auch hier geschlafen«, sagte er auf der Schwelle. »Ich habe das Bett neu bezogen.« »Verstehst du eigentlich, was ich sage?« »Ja.« »Dann hör zu. Nach dem Tod meiner Mutter ist er in eine Depression verfallen. Nachts nässt er sich ein. Er will nur Gemüsesuppe essen, er will sich nicht waschen und auch nicht ins Altersheim. Er leidet unter Asthma und hat einen beschissenen Charakter.« »Hat er Alzheimer?« »Nein, er ist einfach senil.« »Wie alt ist er?« »88.«
Tja, da kommt eine schwierige Aufgabe auf diese Daniela zu, und zwar ohne Vertrag. Und trotzdem wird sie es anderthalb Jahre bei diesem Giovanni aushalten. Sie wechselt dann zu einer Kinderbetreuung über, wo ihr dann nochmal stärker bewusst wird, dass sie fremde Kinder betreut, während die eigenen, allerdings natürlich größeren, allein zu Hause sind. Später geht sie dann nochmal zu einer alten Dame und dann wieder zu einem alten, diesmal auch sehr netten Herrn.
Beschrieben wird somit also ein sehr unstetes Leben, das stark von der Fürsorge für andere geprägt ist. Das kann man ja als seine Aufgabe empfinden im Leben. Wie empfindet sie das selbst?
Also sie ist schon eine kluge, reflektierte Frau und die Gefühle sind immer zwiespältig. Natürlich denkt sie immer an die Alten, die sie betreut, beziehungsweise an die Kinder. Da ist sie sehr empathisch. Dann denkt sie natürlich viel an ihre eigene Familie. Sie hat das Gefühl, sie opfert sich auf, damit es die Kinder mal besser haben. Sie schickt ja auch fast ihr gesamtes Geld nach Hause. Und trotzdem hat sie immer ein schlechtes Gewissen der Familie gegenüber. Ja, und darüber hinaus kriegen wir schon mit, dass es eine durchaus sehr anstrengende Arbeit ist, die sie da zu verrichten hat.
Und die Perspektive der Familie, die zu Hause geblieben ist, wie geht die damit um?
Ja, Kinder und Mann sind natürlich erstmal überrumpelt. Der Mann reißt sich dann kurz zusammen, aber lässt sich bald wieder hängen. Und Tochter Angelika, ja, die muss sich nun um Manuel kümmern und sie fühlt sich in die Rolle der Ersatzmutter gedrängt und das ohne vorher gefragt zu werden. Nicht so gut. Und für Manuel ist es eigentlich am schlimmsten. Er fühlt sich alleingelassen, er verwahrlost auch ein bisschen, schwänzt die Schule und so weiter, was der Mutter dann allerdings verheimlicht wird. Und er wird dann besonders aus der Bahn geworfen, als der geliebte Opa stirbt. Und ja, nachdem er ihn auf dem Friedhof besucht hat, will er nur noch mit seinem Moped nach Hause.
Ich schaute mich um, ob Autos kamen und gab Vollgas. Ich schloss die Augen und beschleunigte. Und je fester ich sie zusammenkniff, desto lauter schrie ich gegen diese verfickte Stille an. Ich hielt den Gasgriff im Anschlag, bis mein Handgelenk wehtat. Und was dann passiert ist, weiß ich nicht. Das Moped ist ins Schlingern geraten. Und ich flog über die offene, baumlose Landschaft. Weit oben. Schwebend wie eine Feder, ohne den Lenker loszulassen. Und jetzt wird es überall finster.
Ja, dieser Manuel fällt ins Koma und da kommt natürlich seine Mutter Daniela sofort nach Hause zurück. Sie sitzt wochenlang an seinem Bett im Krankenhaus und denkt dort über sich und ihr Leben nach und an die Familien, für die sie gearbeitet hat.
Da ist also viel Drama drin in dieser Geschichte. Wird sie denn auch schlüssig erzählt? Ist das Ganze lesenswert?
Also ich finde schon mal gut, dass diese Geschichte konsequent aus Sicht der Betreuungskraft und dessen verlassener Familie geschrieben wurde. Eben einer Betreuungskraft, die hier in Italien arbeitet und zwar ohne zwischengeschaltete Agentur, wie es hier oft üblich ist. Damit ist diese Daniela noch weniger geschützt. Sie muss zum Teil auch nachts helfen, wird mitunter angeschnauzt, auch mal beleidigt und so weiter. Also dadurch versetzt man, indem man das alles hört, versetzt man sich wirklich in deren schwierige Lage. Aber das ist eben nicht allein das Thema, sondern es geht vor allen Dingen auch darum, was für eine Sprengkraft das Weggehen für die eigene Familie hat. Und das ist eine Perspektive, an die man in den Diskussionen wirklich weniger denkt.
Kommen wir zur Sprecherin, zu Anna Schutt. Sie sagten, dass der Roman aus drei Perspektiven geschrieben worden ist. Dann hat Anna Schutt also auch alle drei Parts übernommen und drei Perspektiven hier gesprochen. Funktioniert das alles?
Ja, das ist so und das ist tatsächlich irritierend. Wir haben es vorhin gehört. Es beginnt auch in diesem Roman mit Manuel als Ich-Erzähler und Anna Schutt als Junge. Das passt natürlich eigentlich nicht so gut. Dann kommt Danielas Perspektive. Das kann Anna Schutt natürlich sehr gut. Da sitzt sie drauf. Sie hat den richtigen Ton für diese tatkräftige, auch nachdenkliche Daniela, eine Frau, die die Ärmel hochkrempelt, vor der man Hochachtung haben muss. Also das liest sie fast ein bisschen emotionslos, aber das braucht ja diese Daniela auch, um ihre Aufgabe gut bewältigen zu können. Und dann schlüpft Anna Schutt noch in die Rolle der großen Tochter, die studiert später und ständig das Gefühl hat, von der Familie ausgenutzt zu werden. Auch da gefällt mir Anna Schutt gut, aber natürlich wäre es insgesamt sinnvoller gewesen, zwei Sprecherinnen, eine etwas ältere, eine etwas jüngere und einen Sprecher zu nehmen. Das kann man natürlich Anna Schutt nicht anlasten, sondern das ist eher so eine Kritik am Verlag. Aber ich weiß natürlich, die Kosten, drei Sprecher kosten durchaus mehr als eine Sprecherin. Also mein Fazit, es ist kein ganz großer Roman, aber er ist sehr gut konsumierbar und vom Thema her durchaus gut lesens- und letztendlich auch hörenswert.
Und dieser Roman heißt »Wenn ich wiederkomme« von Marco Balzano, aus dem Italienischen von Peter Klöss. Das Hörbuch mit der Sprecherin Anna Schutt umfasst 4 CDs, das sind 5 Stunden und 11 Minuten Hörzeit, zum Preis von 22 Euro beim Diogenes Verlag erschienen. Die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Und wir kommen zu einem weiteren Hörbuch der Reihe, Große Werke, große Stimmen des Verlags DAV. Eine Reihe, die Sie, Dorothee Meyer-Karwick, wie ich weiß, sehr schätzen.
Ja, genau, weil damit nämlich die Archivschätze der Rundfunkanstalten gehoben werden und man für kleines Geld, also jeweils 10 Euro, große Literatur erleben darf. 2015 wurde diese Reihe gestartet und inzwischen sind mehr als 350 Titel erschienen, jetzt gerade wieder ein richtig großer Schwung.
Und ausgewählt aus diesem Schwung, aus den Neuerscheinungen, haben Sie ein Werk von Jurek Becker, das der MDR im Jahr 2007 produziert hat. Nochmal kurz zur allgemeinen Auffrischung. Jurek Becker war in Polen gebürtig, geriet im Zweiten Weltkrieg in die Hände der Nazis, wurde in Konzentrationslager gesteckt, die er aber überlebte. Später studierte er an der Filmhochschule Babelsberg, wurde Autor, auch für die populäre Serie Liebling Kreuzberg unter anderem, und veröffentlichte dann 1969 den Welterfolg Jakob der Lügner. Gestorben ist Jurek Becker 1997. Dorothee Meyer-Karwick, jetzt geht es um die Geschichte Irreführung der Behörden und diese handelt, wenn ich mich recht erinnere, von einem jungen Schriftsteller in der DDR.
So ist es. Und Anklänge an den Autor gibt es reichlich. Hier heißt der junge Mann Gregor Bienig. Er lebt in Ost-Berlin, Anfang der 60er Jahre, studiert eigentlich Jura, möchte aber Schriftsteller werden. Und mit einer Idee für eine Geschichte wendet er sich dann auch an einen Verlag und wird sogar eingeladen.
So, dann wollen wir natürlich wissen, was für eine Idee für welche Geschichte er hat.
Es ist die Idee von einem Mann mit Zahnweh. Der Zahnarzt zieht ihm den Zahn und stellt dann fest, dass die Zähne dieses Mannes aus einem besonders interessanten und seltenen Material bestehen. Seither sind die Ärzte und der Staat hinter diesem Mann her und bitten ihn immer wieder, ihm alle Zähne ziehen zu dürfen, zum Wohle des Staates. Erst lehnt er ab, aber irgendwann gibt er dann den Widerstand auf. Seither ist der Staat zufrieden, er aber kann nur noch mümmeln. Und die Lektorin, der er diese Geschichte vorstellt, sie findet die dann auch sehr interessant, fragt aber doch mal nach, was er denn damit genauso meine. Und dazu hören wir Matthias Matschke.
Aber Sie müssen mir etwas erklären, sagt sie. Ja? Wenn ich Sie recht verstehe, wollen Sie hier, sie tippt auf meine Seiten, eine Parabel erzählen, eine Art Gleichnis. Ja, das könnte man so sagen. Wo spielt Ihre Geschichte? Auch wenn sie gewissermaßen neutral ist, muss sie doch einen erkennbaren Rahmen haben. Spielt sie bei uns oder in irgendeiner fiktiven Gesellschaft oder in der kapitalistischen oder wo? Sage ich. Sie lächelt und lächelt. Sie sagt, also? Also schön, ich kann mir vorstellen, dass sie bei uns spielt. Und Sie wollen erzählen, dass die Freiheiten des Einzelnen beschnitten werden. Und zwar unter dem Vorwand, das Wohl der Allgemeinheit verlange es so. Wenn Sie es so auffassen, wie fassen Sie es denn auf? In Ordnung, sage ich, das will ich erzählen. Weil Sie der Ansicht sind, im Gegensatz zu anderen Gesellschaftsformen werde in der unseren die Rechte des Individuums übermäßig gekürzt? Wie kommen Sie auf den Gegensatz? Nicht ich komme auf ihn, sondern wenn Sie so über uns schreiben, stellt er sich dem Leser zwangsläufig dar. Aber man kann doch in einer Geschichte nicht alles über alles schreiben, sage ich. Mit dem Westen habe ich nichts zu tun. Ich lebe hier aus freiem Entschluss und mich beschäftigen vor allem Dinge, die sich in meiner Umgebung abspielen. Finden Sie das nicht logisch?
Trotz des regimekritischen Untertons seiner Idee bekommt Gregor Bienig einen Vertrag und sogar einen Vorschuss. Und nun beginnt ganz langsam seine Karriere in der DDR. Er schreibt Geschichten und Drehbücher. Darüber vernachlässigt er jedoch immer mehr sein Studium und wird schließlich zum Professor zitiert, der ihm die Leviten lesen will.
Über zwei Punkte müssen wir reden, Bienig. Erstens, ob es ganz und gar ausgeschlossen ist, dass der Appetit beim Essen kommt, das heißt auf unseren Fall bezogen, beim tieferen Eindringen in die Materie. Und zweitens, inwieweit es sinnvoll ist, eine tatsächlich vorhandene Chance aus der Hand zu geben, ohne sich vorher eine Alternative zu sichern. Ich betone das Wort sichern. Denn Hoffnung ist in den seltensten Fällen eine Alternative. Gewiss kann der Appetit beim Essen kommen, sage ich. Aber das ist ziemlich unwahrscheinlich. Ich esse jetzt schon knappe 5 Semester und mir wird immer schlechter. Das sind offene Worte, sagt er betrübt. Er stützt den mächtigen Kopf in einer Hand, mit der anderen, die die Zigarre hält, trommelt er düstere Takte auf den Tisch. Er schneidet Grimassen, aus denen ich auf zwiespältige Überlegungen schließe. Die Asche fällt ihm auf die Finger, aber er merkt es nicht. Ihm will die Medizin nicht einfallen, mit der er einem Todkranken vom Sterbebett aufhelfen könnte. Bienig, 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 sagt er. Ich fürchte fast, er macht sich größere Sorgen um mich, als ich sie mir jemals gemacht habe. Aber Aufwand ist nicht gleich Erfolg. Das ist einer von Gelbachs Vorlesungssätzen. Er scheint mit seiner ganzen freundlichen Mühe dort angelangt zu sein, wo ich schon lange bin, mitten in der Ratlosigkeit. »Na gut«, sagt er, »gegen alle Erfahrung und wieder besseres Wissen gebe ich Ihnen jetzt einen Rat. Führen Sie die Behörden weiterhin in die Irre. Studieren Sie in 3 Teufelsnamen zu Ende. Mit Ihrer Gerissenheit werden Sie das Examen schon schaffen.«
Tja, ein väterlicher Rat des Professors Bienig solle die Behörden doch in die Irre führen.
Womit wir dann wohl bei der eigentlichen Verwicklung der Geschichte sind. Und das tut dann Gregor Bienig auch, also die Behörden in die Irre führen.
Also wer hier wen in die Irre führt, das ist dann doch nicht so ganz klar. Bienig möchte ja eigentlich sein Leben leicht nehmen. Er ist so ein bisschen so ein Luftikus. Und dem kommt dann in die Quere, dass seine Freundin Lola schwanger wird und die beiden dann auch heiraten. Gregor Biene gerät damit dann auch in die Zwänge, die man so kennt. Er hat dann bald eine richtige Familie mit einem Kind. Er will diese ernähren, er passt sich ans System an. Es geht also insgesamt um einen jungen Mann, der an Liebe und Poesie glaubt und an die Leichtigkeit des Lebens und dann mit dem harten prosaischen Alltag zurechtkommen muss. Jurik Becker erzählt dies alles in seinem zweiten Roman von 1973 nicht bierernst. Man spürt immer wieder den Witz heraus. Biene ist so eine Art Schwäg, der sich durchs Leben und das System mogeln möchte, sich wundert über die Widrigkeiten, die sich ihm in den Weg stellen und der langsam erwachsen wird, was in diesem Fall nicht nur was Positives hat.
Kommen wir zum Interpreten Matthias Matschke. Den finde ich jetzt sehr, sehr interessant. Das ist erstmal so, wie er spricht. Das ist sehr, sehr konzentriert dicht. Das wird ein ganz, ganz spannendes, spannungsreiches Hörgewebe. Das gefällt mir schon mal gut. Dann knistert seine Stimme auch so ein bisschen wie Lagerfeuer. Und was Sie gerade sagten, man hört immer oder spürt immer wieder den Witz heraus bei diesem Roman. Das transportiert er nämlich sehr, sehr gut. Immer so, als würde er so ein bisschen mit einem Auge blinzeln.
Ja, genau. Man kennt ihn ja auch aus der Comedy-Serie Pastewka und der Heute-Show. Und er bringt so eine wunderbare Mischung aus Unbeschwertheit, Jugendlichkeit mit und dann doch auch wieder so eine Ernsthaftigkeit in die Lesung. Das ist alles sehr schön und sehr nuancenreich gesprochen.
Nochmal ein Blick zurück. Wie hat eigentlich die DDR damals den Roman aufgenommen?
Jurik Becker erhielt für den Roman sogar den Nationalpreis der DDR für Literatur. Er beschreibt zwar den Konflikt eines Autors zwischen künstlerischer Freiheit und Zensur, aber eine wirkliche Systemkritik ist das nicht. Also wenn, dann ist sie nur sehr untergründig mitzuspüren. Die Auseinandersetzung in der Realität kam dann ein bisschen später. Jurik Becker unterschrieb, wie viele andere auch, 1976 den bekannten Brief gegen Wolf Biermanns Ausbürgerung. Und er selber zog dann 1977 in den Westen und machte da ja nochmal richtig Karriere. Für mich ist das insgesamt hier ein schöner kleiner Roman, längst nicht von so großem Gewicht wie Jakob der Lügner, aber durchaus nochmal hörenswert, vor allen Dingen eben wegen des Sprechers Matthias Matschke.
Und davon konnten wir uns auch überzeugen. Dankeschön, Dorothee Meyer-Karwick. Wir sprachen über Jurik Becker. Irreführungen der Behörden, erschienen in der Reihe Große Werke, große Stimmen, mit dem Sprecher Matthias Matschke. Eine MP3-CD ist das mit einer Hörzeit von gut 7 Stunden. Die ungekürzte Lesung kostet 10 Euro und ist bei DAV erschienen und ist eine Produktion des MDR aus dem Jahr 2007 wohlgemerkt. Und wir kommen in der Hörbuchzeit nun wieder zu einem Kinderhörbuch, diesmal für die ganz Kleinen, nämlich für Kinder ab 4 Jahren. Ein Hörbuch ist das von Lucinda Riley und Harry Whittaker, Deine Schutzengel, so heißt diese CD, mit 2 Geschichten darin. Hab keine Angst, wenn's dunkel ist und zusammen sind wir beste Freunde. Lucinda Riley ist im Juli dieses Jahres gestorben, ist gebürtige Irin, die über eine Karriere als Schauspielerin zum Schreiben kam und dann mit dem Roman Das Orchideenhaus einen ersten internationalen Erfolg feierte, dem sich weitere anschlossen. Harry Whittaker wiederum ist der Sohn von Lucinda Riley, seinerseits etabliert als BBC-Reporter und Theatermann. Und jetzt hatten sie also noch zusammen diese Schutzengel-Reihe herausgegeben. Dorothee Meyer-Karwick, 2 Geschichten über Schutzengel sind auf diesem Hörbuch. Worum geht es genau?
Ja, es geht grundsätzlich darum, dass ja auch kleine Kinder mitunter große Sorgen oder Ängste haben können. Und die werden hier sehr ernst genommen. Und gleichzeitig werden Auswege beschrieben und da kommen eben diese Schutzengel ins Spiel. Und in der ersten Geschichte ist es so ein kleiner Junge, um den es geht, Ben. Der ist gerade mit seinen Eltern von der Stadt aufs Land gezogen. Und die Stadt mit all ihren Geräuschen, die kennt er ja, an die ist er gewöhnt. Aber die nächtlichen Geräusche auf dem Land, die ängstigen ihn. Vor allem eines macht ihm Angst, das hören wir auch gleich. Es liest Juliane Köhler.
Tock, tock. Tock. Es klingt ein bisschen wie Regen, obwohl heute den ganzen Tag die Sonne geschienen hat. Das Geräusch kommt von draußen. Ben schlüpft aus dem Bett und schleicht zum Fenster hinüber, wo das Klopfen immer lauter wird. Tock, tock, tock. Er schiebt den Vorhang zur Seite und sieht etwas ganz und gar Gruseliges. 2 riesige, orange leuchtende Augen starren ihn durch das Fenster hindurch an.
Wenn wir vergessen haben zu frühstücken, wundern wir uns nicht, dass wir bald Hunger bekommen. Wenn wir sehr schnell rennen, wissen wir, dass wir gleich aus der Puste sein werden. Aber wenn uns etwas Angst einjagt, macht unser Körper manchmal Dinge, mit denen wir nicht rechnen. Von einer Sekunde zur anderen fängt unser Herz an zu trommeln oder wir haben das Gefühl, tief zu fallen, ohne uns irgendwo festhalten zu können. Manchmal stoßen wir sogar einen kleinen Schrei aus. Und das ist genau das, was Ben jetzt tut. Ben lässt den Vorhang fallen und rennt so schnell er kann. Mit einem Satz springt er zurück ins Bett und zieht sich die Decke über den Kopf.
Also der kleine Ben hat richtig Angst. Er stellt sich vor, diese riesigen Augen und das Tok, 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 das kann nur von einem richtigen Monster kommen. Er möchte am liebsten wieder zurück in die Stadt ziehen. Ein Schutzengel, der das alles beobachtet, der schickt dem Kleinen dann aber einen Bauern vorbei, dem die umgebaute Scheune, in der die Familie jetzt wohnt, früher gehörte. Und er zeigt dem Jungen, wer hinter den unheimlichen nächtlichen Geräuschen in Wirklichkeit steckt. Damit sind die Ängste des Jungen natürlich wie weggeblasen.
Dann lernen wir also auch eine neue Funktion des Schutzengels kennen. Normalerweise ist ja seine Aufgabe, ein Kind oder die ihm anvertrauten vor einem schlimmen Unfall oder anderem Unheil zu bewahren. Aber hier geht es darum, dass er die Ängste nimmt.
Ja, also die Schutzengel werden hier als Wesen beschrieben, die Kinder begleiten und so ganz grundsätzlich auf Leib und Seele der Kleinen aufpassen.
Ist es auch in der zweiten Geschichte so?
Ja, diesmal ist es dann ein Mädchen, das sich Sorgen macht. Es ist gerade in einen neuen Kindergarten gekommen. Alle Kinder sollen sich mit den Eltern malen. Doch die kleine Rosi, die hat gar keine Mutter mehr. Sie könnte also nur sich mit ihrem Vater malen.
Es wäre nicht schwer, ein Bild von ihnen beiden zu malen. Aber Rosi will nicht, dass es danach an die Pinnwand gehängt wird. Sie hat Angst, dass die anderen sie fragen, wo ihre Mama ist. Wenn sie dann sagt, dass sie keine Mama hat, werden die Kinder vielleicht nicht ihre Freunde sein wollen. Rosi mag nicht das einzige Kind im Kindergarten sein, das keine Mama hat. Aber Rosi will auch nicht komisch angeguckt werden, wenn sie nicht mitmacht.
Tja, und auch hier sorgt ein Schutzengel dafür, dass die kleine Rosi ein anderes Mädchen dann kennenlernt, das wiederum keinen Vater hat. Und die beiden befreunden sich dann. Es sind also so kleine Geschichten für kleine Menschen, in denen deren Sorgen sehr ernst genommen und auf sanfte Art gelöst werden.
Und wir haben die Sprecherin Juliane Köhler gehört. Wenn ich mir das so vorstelle, als mich als Kind, dann hätte ich so eine Stimme ungern gehört. Die wäre mir zu hoch. Aber ich habe ja auch mit 4 Jahren, glaube ich, noch nicht Hörbücher angehört.
Also ich finde, sie klingt hier schon sehr dem Alter entsprechend, also für dieses Alter entsprechend, für 4-Jährige. Ich finde, man fühlt sich bei ihr schon auch durchaus sehr geborgen und mit den eigenen Nöten angenommen und behütet. Also mir gefällt es grundsätzlich sehr gut, gerade für die Kleinen. Es ist auch von der Schreibart sehr einfach gehalten. Es sind alles klare, einfache Sätze, also keine großen Relativverschachtelungen dabei. Das ist schon sehr auf dieses Alter für 4-Jährige zugeschnitten und ich finde auch zugesprochen. Und wenn mal Eltern und Großeltern zu vorlesen nicht zur Verfügung stehen, dann finde ich es Juliane Köhler schon eine bezaubernde Alternative. Da
so
bin ich mal anderer
wollen,
Meinung.
So wollen wir es stehen lassen. Dorothy Mercavi, danke schön. Wir sprachen über Lucinda Riley und Harry Whittaker, Deine Schutzengel. So heißt die CD mit den beiden Geschichten darauf. Hab keine Angst, wenn es dunkel ist und Zusammen sind wir beste Freunde mit der Sprecherin Juliane Köhler. Eine CD ist das, 47 Minuten Hörzeit zum Preis von 15 Euro bei der Hörverlag erschienen. Das war die Hörbuchzeit und es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karwig
und Martin Maria Schwarz.